30 Jahre im Schweinfurt Gemeindepfarrer. Ich bin bei Baptisten zum Glauben gekommen und habe das auch hinübergerettet. Das ist bei der ganzen Landeskirche nicht ganz einfach. Ich bin ein Schuldner, sagt Paulus in Römer 1. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und Nichtweisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Liebe Freunde, 490 vor Christus in Athen, die Weltmacht der Perser ist mit großem Heer in Attika eingefallen. Athen zittert. Die athenischen Schwerbewaffneten treten beim Marathon einer doppelten Übermacht der Perser entgegen. Die Athener siegen nach heftigem Kampf. Ihr Anführer Miltiades schickt einen Schnellläufer nach Athen, der die Nachricht überbringen soll, die nur aus einem Wort bestand: Wir haben gesiegt. Also in Griechisch ist es nur ein Wort, Nenikekamen. Der Läufer lief also ohne Pause. Er wollte die gute Nachricht so schnell wie möglich überbringen. Er lief und lief die 49 Kilometer bis Athen. In Athen brach er tot zusammen und im Sterben brachte er nur das eine Wort hervor: Wir haben gesiegt. Und die olympische Disziplin Marathonlauf ist eine Erinnerung und Ehrenbezeugung für diesen Mann, der sein Leben geopfert hat, für eine gute Botschaft. Und alle 4 Jahre bei allen Olympischen Spielen erweist man ihm die Ehre. Dieser Mann hatte eine gute Botschaft. Er wollte sie auf die schnellste Weise loswerden und schonte sich dabei nicht. Er fühlte eine mega starke Verpflichtung. Das ist, wenn jemand eine gute Nachricht hat. Nun, Ephesus 49 nach Christus. Paulus hat eine unglaublich gute Botschaft. Es ist die beste Botschaft der Welt. Sie ist noch viel besser als die des Mannes von Marathon. Und er fühlt eine Verpflichtung, sie zu bringen. Er sagt: Ich bin ein Schuldner. Ich muss diese Botschaft bringen. Und ich werde sie nicht nur den Griechen bringen, auch den Nichtgriechen werde ich sie bringen. Und ich werde sie auch den Römern bringen. Auch in der Welthauptstadt Rom predige ich. Tja, Haßfurt 2023 nach Christus. Das Evangelium wird immer und überall verkündet. In unseren Tagen läuft es in einem ungeheuren Tempo durch Länder wie China und die Mongolei. Momentan wird berichtet, dass in Thailand allein 16.000 Menschen darauf warten, getauft zu werden. In der dritten Welt gehen Evangelisationsteams oft bis zu 1000 Kilometer weit, um Dorf für Dorf, Haus für Haus mit dem Evangelium zu beschenken. Ohne Bibelschulausbildung, oft nur mit einem CD-Player und einem Satz von CDs bewaffnet, besuchen sie die Menschen und lassen die CD-Player predigen. Und die Menschen bekehren sich. Und dann, wenn sie die CDs so oft gehört haben, dass sie die Botschaft auswendig können, fangen sie an, selber zu predigen. Und wieder geschieht das Gleiche. Menschen bekehren sich. Und immer neue Teams machen sich auf. Diese Menschen, denen muss man nicht beibringen: Schämt euch nicht des Evangeliums. Sie schämen sich nicht. Sie wissen, was sie für einen Schatz da haben. Und sie sehen, dass die Menschen begierig sind nach dieser guten Botschaft und wie sie sich bekehren und wie ihnen die Sache mit Jesus konkurrenzlos wichtig wird. Und so brennt ihr Herz für die beste Botschaft der Welt. Sie machen es wie Paulus. Sie wissen, da ist ein Vater im Himmel, der die Menschen liebt und dessen Herz dafür brennt, dass sie es auch erfahren und dass sie ihn erleben, dass sie zu diesem Vater im Himmel eine persönliche Beziehung entwickeln. Und dieser Vater wählt als Mittel zur Verbreitung nicht eine Posaunenstimme vom Himmel, sondern die Stimme von Menschen zu ihrer Verbreitung. Die Menschen spüren, das muss unter die Leute. Wir sind es den Leuten schuldig, diese gute Nachricht zu bringen. Wenn ich ein Mittel gegen Krebs hätte und wäre im Krankenhaus tätig und könnte dieses Mittel den Krebskranken weitergeben und täte es nicht, dann wäre das ein Verbrechen. Tja, was ist unsere Situation? Wir leben in einer verrückten Gesellschaft. Sie ist brillant darin, Probleme technischer Art zu lösen. Aber eins hat sie bis heute nicht gelöst. Wohin mit meiner Schuld? Wie kriege ich das wieder aus der Welt, was ich verbockt habe? Ich erinnere daran, das Heer der Geschiedenen wächst und wächst unaufhaltsam. Und irgendwo wissen die Geschiedenen, dass sie Heilung brauchen. Sie wissen es. Aber wie kommen sie an das Heilmittel, das Vergebung und Versöhnung heißt, wirklich ran? Man könnte noch mehr Leute nennen, die sich verrannt haben. Mir fallen ganz viele ein. Aber ich verzichte sie darauf, sie zu nennen. Ich möchte eine gute Botschaft verbreiten. Kein Dysangelion, keine böse Botschaft. Wir haben das Heilmittel. Wir haben es. Ich sage das, weil Gott mich beauftragt hat, es zu sagen. Wir haben das Heilmittel. Wir und kein anderer. Die Botschaft von der rettenden Gnade Gottes, das, was Paulus das Evangelium nennt, die Botschaft vom Vaterherzen Gottes, der die Seinen liebt und durch seine Liebe heiligt und heilt. Sie ist Rettung und Heil für diese kranke Gesellschaft. Der Vater im Himmel ist der Retter. Seine Kinder hat er auf der ganzen Welt. Sie müssen es erfahren, wer ihr Vater ist. Und wenn sie es erfahren, geschehen ungeheure Dinge. Da werden Ehen heil, da werden Kranke durch Wunder gesund, da werden ganze Völker friedensfähig. Es ist gewaltig, was da alles geschieht. Zum Zweiten, zur Rettung. Hamburg 1943. Ein schrecklicher Fliegerangriff hat die Stadt in Brand gesetzt. In einem Hochbunker sind 300 Menschen eingeschlossen. Das Feuer in den Straßen war so stark, dass die Türe verzogen ist und sich nach dem Angriff von innen nicht mehr öffnen lässt. Die Menschen schreien und weinen, weil sie es nach stundenlangem Eingeschlossensein im Bunker nicht mehr aushalten. Einige fangen an zu beten und da erscheint mit einem Mal ein einsames Flugzeug und wirft eine einzige Bombe. Diese Bombe geht genau vor diesem Hochbunker nieder und die Kraft des Dynamits der Bombe reißt die Tür aus den Angeln und die Menschen können ins Freie. Es ist eine Kraft Gottes. Das griechische Wort ist uns bekannt. Dynamis heißt es, wir kennen das Wort von dem Sprengstoff Dynamit her. Ihr Lieben, um Menschen zu retten, kann man keine Platzpatronen gebrauchen. Die machen zwar auch Lärm, lassen aber alles beim Alten. Und Menschen, die in ihrer Todeswelt eingeschlossen sind, zu befreien, braucht es die geballte Ladung Sprengkraft, das Dynamit der Liebe Gottes. Luther übersetzt, dass die Kraft Gottes selig macht. Im Griechischen steht da ein Wort, das die Aussage noch mehr zuspitzt. Das heißt retten. Eine Kraft Gottes, die rettet. Es ist eine Sache auf Leben und Tod, ob ich heraus kann aus dem Hochbunker oder nicht. Seit Friedrich der Große den schnöseligen Satz gebraucht hat, in meinem Reich kann jeder nach seiner Fasson selig werden, hat dieses Seligwerden seine Schärfe längst verloren. Es ist zu einer gemütlichen Sache geworden, zu einem Teeservice, das man im Schrank hat oder auch nicht hat, das man schön findet oder auch nicht. Nein, nein, es ist eine Sache auf Leben und Tod, ob ich Jesus finde oder nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die rettet alle, die daran glauben. Halleluja, sie rettet. Sie bringt zurecht. Jesus ist gekreuzigt. Jesus ist auferstanden. Und er bringt in der Kraft seines wunderbaren Blutes Rettung. Er sprengt das Todesgefängnis, in dem sie alle eingesperrt sind und bleiben, wenn dieses Dynamit fehlt. Er lässt das Dynamit der rettenden Liebe Gottes hochgehen und wir dürfen ins Freie. Ihr Lieben, das ist das Wunder, das Paulus bei seiner Missionstätigkeit auf Schritt und Tritt erlebt. Es ist viel mehr als die Botschaft des Marathonläufers. Nicht wir haben gesiegt, sondern er hat am Kreuz gesiegt. Er führt die Menschen aus dem Gefängnis in ihrer Sünden in die Freiheit. Es geschieht jetzt und hier. Ein junger Mann gerät in eine hochgradige Abhängigkeit von Softpornos. Er ist Christ und weiß genau, dass das alles eine fürchterliche Sklaverei darstellt. Er wird frei, aber so umfassend und gründlich frei, dass er seine Freiheit ausnutzt, anderen zu helfen, dass sie herausfinden aus demselben Übel. Wenn wir im Freien sind, dann geschieht etwas Wunderbares. Dieser Befreier macht es nicht so wie menschliche Retter. Menschliche Retter lassen uns laufen. Das müssen sie wohl, denn sie können nicht anders. Aber dieser Retter lässt uns nicht einfach laufen. Er steht vor einem jeden von uns und sagt, komm, folge mir nach, komm, geh mit mir. Wenn wir uns wieder in den Wüsten dieser Welt verirren, dann steht er da und sagt, komm, folge mir. Komm, geh mit mir. Ich habe dich nicht aus dem stickigen Gefängnis befreit, damit du dich in der Wüste dieser Welt verirrst und dich ständig fragst, was macht das für einen Sinn, dass ich hier auf der Erde bin. Ich habe dich nicht aus dem Gefängnis der Pornosucht herausgebracht, dass du dich in der Jagd nach Genuss erschöpfst und abhängig wirst von anderen suchterzeugenden Mitteln. Dann hast du nur dein Gefängnis mit einem anderen vertauscht. Du bist gerettet in die herrliche Gemeinschaft mit ihm, mit Jesus, mit deinem Retter, der dich liebt. Menschliche Retter vergessen dich, aber der vergisst dich nicht, der bleibt bei dir. Du bist gerettet, damit du in seiner Gemeinschaft bleiben darfst. Geliebt, versöhnt, erlöst. Es ist eine so gute Nachricht, dass man sie verbreiten muss. Dieser Nachricht sollte sich eigentlich keiner schämen. Unsere heutige Bibelstelle ist selber einmal Dynamit gewesen. Sie hat die Christenheit revolutioniert. Vor über 500 Jahren geschah es. Da lebte ein einsamer Mann in einem Kloster in Wittenberg, der Professor war und seinen Studenten die Bibel erklären sollte. Er war einer, der sich seiner Sünden sehr bewusst war. Er schrieb seinem Beichtvater in seinen Briefen, oh meine Sünde, Sünde, Sünde. Der Beichtvater versuchte vergeblich, ihn zu trösten. Er litt so unter seinen Sünden, dass er täglich mehrmals zum Beichtvater lief, sodass der schon ärgerlich wurde und die Augen verdrehte, jetzt kommt der Kerl schon wieder. Da schlug er unsere Stelle auf, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Sie hätte ihn eigentlich trösten können, aber zunächst wurde ihm nur schwerer ums Herz. Er verstand sie nämlich so, Gerechtigkeit? Ah, das kenne ich. Gerechtigkeit ist das, wenn Gott die Sünden straft. Wie er das hasste. wie er sogar ihn hasste, diesen Gott der Liebe fordert und der seinen Geschöpfen nahezu unmöglich macht, ihn zu lieben. Er berichtet, so raste ich mit verwundetem und verwirrtem Gemüt und klopfte doch immer wieder in heißem Erkenntnisdrang bei Paulus an, um herauszufinden, was er an dieser Stelle eigentlich meinte. Bis ich nach Tage- und nächtelangem Sinnen endlich auf den Gedanken kam, den Zusammenhang genauer anzusehen. Die Gerechtigkeit wird in dem Evangelium offenbart. Der Gerechte lebt aus Glauben. Also, schloss er, kann hier nicht eine strafende, sondern nur eine schenkende Gerechtigkeit gemeint sein, durch die er uns in seiner Barmherzigkeit gerecht macht, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und nun schreibt er selber, da war es mir, als wäre ich ganz von Neuem geboren und würde durch geöffnete Türen in das Paradies eintreten. Ich durchlief die ganze Bibel, soweit ich sie im Gedächtnis hatte, und fand überall dasselbe. In deiner Gerechtigkeit errette mich. Wieder dasselbe. Das kann doch nicht die strafende Gerechtigkeit Gottes sein. Das muss doch die schenkende, rettende Gerechtigkeit sein. Je mehr ich das Wort Gerechtigkeit gehasst hatte, umso lieber und süßer wurde es mir zuletzt. Der Mann, von dem ich spreche, ist, habt ihr sicher gemerkt, Martin Luther. Er wurde mit einem gewaltigen Trost von Gott selber durch das Wort der Heiligen Schrift getröstet. Und das war so gewaltig, dass davon die ganze Reformation ausging und bis unzählige Menschen bis heute getröstet werden durch diese gewaltige Botschaft von der rettenden Gnade, die den Sünder nicht zerschmettert, sondern ihn befreit. In immer neuen Wellen hat sich das Evangelium Bahn verschafft. Im Pietismus, bei Zinzendorf und den Herrnhutern, in der methodistischen Erweckung und in der baptistischen Erweckung, der Gemeinschaftsbewegung und im letzten Jahrhundert in der gewaltigen charismatischen Bewegung, in der der Heilige Geist, man höre und staune, die Konfessionsgrenzen souverän überschreitet. Hier hat das göttliche Dynamit gewirkt. Hier ist einer aus dem Gefängnis in die Freiheit gegangen. Und an der entscheidenden Stelle stand das Wort der Heiligen Schrift, das diesen Mann in die Freiheit geführt hat und der anderen zum Wegweiser in die Freiheit wurde. Viele missverstehen Luther heute. Sie haben aus der Freiheit des Evangeliums eine Freiheit nach dem heutigen Zeitgeist gemacht. Sie haben sich im Bild gesprochen nach der Explosion des rettenden Dynamits und dem Gang in die Freiheit von Jesus auf kalte Weise verabschiedet. Sie sind zwar aus dem Bunker gerettet worden, aber sie haben sich anschließend in der Wüste verirrt. Menschen ändern sich, aber Gott bleibt derselbe. Die rettende Kraft des Evangeliums wirkt weiter in China, in Indonesien, in der Mongolei, in Russland und auch in der Ukraine. Es wird gepredigt und die Menschen kommen aus ihren Gefängnissen ins Freie. In USA geschieht das ganz wörtlich. Immer mehr Gefängnisse kommen unter christliche Leitung. Denn dort wird dieses Evangelium den Gefangenen gepredigt und sie nehmen es an. Und das Wunder geschieht, die Rückfallquote sinkt drastisch. Sie kommen in die Freiheit und kehren nicht mehr zurück, wie so viele, in die Gefängnismauer. Zu derselben Zeit sinkt im Stammland der Reformation die Freude an der Bibel. Nur noch 5% der evangelischen Deutschen geben an, regelmäßige Bibelleser zu sein. Und das im Stammland der Reformation. der Reformation, von der einst jene Leidenschaft für das Wort Gottes ausging. Dieses Land, in dem Bibelgesellschaften gegründet wurden, weil man sich sagte, jeden Menschen seine Bibel zur Reformationszeit kostete eine Bibel den Jahreslohn einer Magd. Im 18. Jahrhundert bekam man sie schon für einen Wochenlohn und heute bekommt man sie für einen Stundenlohn. Ihr Lieben, das verdanken wir den Bibelgesellschaften, in denen sich Menschen zusammentaten, die sagten, es muss jeder Mensch eine Möglichkeit haben, eine Bibel zu besitzen. Und dann kamen die Gideons, die anfingen, die Bibeln zu verbreiten. Und dann kamen die Leute, die die Bibel nach Russland und China schmuggelten und dafür ihr Leben einsetzten. Es ist eine lange und ruhmreiche Reihe von Menschen, die sich des Evangeliums nicht schämen und es unter die Leute brachten. In demselben Stammland der Reformation liest nur noch jeder 20. evangelische Christ die Bibel. Die Katholiken sind dabei, uns statistisch gesehen an Bibelfreudigkeit zu überrunden. Tja, so kann es gehen, wenn man die Freiheit des Evangeliums mit der Freiheit des Zeitgeistes verwechselt. Ich weiß, in der Baptistengemeinde ist die Gefahr nicht so gering, aber in der lutherischen Gemeinde, wo ich herkomme, da ist die Gefahr groß. Wenn man die Frage, die Freiheit des Evangeliums mit der Freiheit des Zeitgeistes verwechselt, wenn man die Frage, werde ich selig oder nicht, wie werde ich selig, so behandelt, als frage man, wähle ich eine grüne Krawatte oder eine gelbe, es geht um Rettung oder Verlorengehen. Es geht um Tod und Leben. Es geht nicht nur um Tod und Leben, es geht um ewigen Tod und ewiges Leben. Wählen wir das Leben und wenn wir es gewählt haben, bleiben wir an Jesus dran und schämen uns nicht. Das, was wir gewählt haben, ist gewaltig. Es ist Dynamit, das Gefangene freisetzt. Amen.